Und wir sagen immer, was man bewundert, das kann man schützen. Was je bewundert, kun je beschermen. Ja. Auf Holländisch, ja. Ja.
Da ist was dran und weil die Menschen von Texel ihre Insel lieben, fällt ihnen das mit dem Stolz und dem daraus wachsenden Beschützerinstinkt auch gar nicht so schwer. Diesmal geht's um Menschen aus Texel. Die heißen im Niederländischen Tessela, genauso wie die Schafe, und die Insel heißt auch nicht Texel, sondern wird Tessel ausgesprochen. Der Sprachwissenschaftler bleibt in der Kiste, aber das hat was mit der friesischen Lautverschiebung zu tun und Tessel ist nun mal die westlichste der westfriesischen Inseln. Klugscheißer-Modus aus. Deutsches Reiseradios Podcast 287 mit Rüdiger Edelmann und dem zweiten Teil meiner Reise auf die Insel, die irgendwie was ganz Besonderes ist, genauso wie die Menschen, die auf ihr leben. Also zumindest mal die, die ich kennenlernen durfte, und genau diese Tessela begegnen euch im Lauf dieses Podcasts. Als dann, los geht's. Einfach zu verstehen, die See ist uns. Letztlich beginnt man gern mit Gründervätern. Ben Herrmann ist so einer, die Insel hat er nicht gegründet, dürfte klar sein, aber seine Familie und er sind echte Jütters und sie sind Mitgründer von Flora, dem Maritim en Jütters Museum der Insel.
Ben Herrmann von Texel, jahrelange Familie ist auf Texel gehabt.
Und Mitgründer des Museums?
Ja, arbeitsam bei diesem Museum, ja. Und die Familien, die haben das aufgerichtet und das ist ein aus der Hand gelaufenes Hobby.
Wie ist die Idee überhaupt entstanden, zu sagen, wir haben hier so viel rumstehen und liegen und viele Leute, die gesammelt haben, lass uns ein Museum daraus machen?
Ja, das ist eine Tradition. Wir versammeln so viele, dass die großen Dinge, die immer kommen da mehr Leute gucken. Was haben die Leute da? Was ist das? Und dann ist er eine Idee gekommen, von wir machen ein Museum davon.
Was ist, glaube ich, der Gegenstand, der am meisten aus dem Meer geholt wird und angespült wird?
Das sind Schiffe, Luiken, das ist um die Decke zuzumachen und allerhande Boeien, Rettungsboeien und Fischereiboeien, Netze, große Touwen, Trossen und alles, was über Bord fällt oder bei einer Überstromung in het verre Deutschland oder sowas mit die Rivieren nach außen kommt.
Wenn man ganz lange zurückgeht, haben ja Leute gerade auf Inseln darauf gewartet, dass möglichst ein Schiff irgendwo auf den Strand läuft, um dann mal zu gucken, was man alles aus dem Schiff rausholen kann.
Das sind eigentlich ein klein bisschen Piratenverhalen.
Ja.
Die Rettungsmaatschappij die is inderdaad ongeveer in die mengeling geweest dat ze koeken gingen wat ze te halen konden, maar ook die mensen redden. Het was overleven en die jutterij is ook uit armoede ontstaan. Dus wat ze gebruiken konden op strand, dat had voor bouwen, voor die schavenhutten enzovoort, dat is alles van de strand gekomen. En ja, als er dan was passeerd met mensen of zo was, dan en je hoorde ze schreien, dat is geen schön geluid. En als je dan in die branding koeken en ze lopen daar desoriënteerd, en kunnen ze daar helft door.
Also nochmal der Reihe nach. Angefangen hat alles mit Armut, sagt auch Ben. Die Jütters haben ursprünglich mal den Strand abgesucht nach angespülten Dingen, die man gebrauchen kann. Wenn's ein ganzes Schiff war, wurde auch das auseinandergenommen und verwendet. Aber Ben betont auch, wenn Schiffbrüchige zu retten waren, wurde auch immer geholfen. Heute kann man im Flora-Museum das Ergebnis der jahrhundertelangen Jütterei besichtigen. Was auf den ersten Blick wie ein gut sortierter Schrottplatz ausschaut, liefert tiefe Eindrücke über die Seefahrt und das Schicksal von Menschen und Dingen auf See. Kommt ihr mit auf einen Rundgang?
Wenn man durch das Strandräubermuseum geht, glaubt man gar nicht, was so alles angeschwemmt wird. Das ist jetzt hier die Halle, die nur zeigt, was es zu sehen gibt, wenn man morgens am Strand entlangläuft und einfach ein bisschen aufsammelt, was man da gefunden hat. Und das ist schon erstaunlich. Also von Baumwollbollen bzw. Baumwollfäden, die aufgerollt sind, quasi fertig für die Nähmaschine, über Meerschaumpfeifen, alte Fernrohre, eine Dose mit Weizenprotein zur Stärkung nebendran, eine verbeulte Dose Dr. Pepper und dann noch anschließend königliches Backpulver, Royal Baking Powder. Flaschen natürlich, Flaschenpost ist auch hier drin und gefunden worden im Jutta Museum Flora. Hier kommt eine ganz spannende Abteilung mit der Ansammlung von angespülten Staubsaugern, Sportschuhen, Tauen logischerweise und immer wieder Rettungsringe. Ich weiß nicht, ob das ein niederländischer Komiker ist, der genau diese Situation nachvollzieht und mit einem Suchgerät am Strand unterwegs ist. Aber er sieht zumindest so aus, als sei er sehr komisch veranlagt. Hier sind die Überreste von einem Frachtschiff der Anneliese, gestrandet am 27. Februar 1990 in der Nähe von Pal 18, legte sie sich auf der Seite und blieb hier hängen. Die Strandräuber haben alles Mögliche rausgeholt, Funkgeräte, Radargeräte und natürlich auch Teile des Schiffs bis hin zum Namen. Und es ist nicht das einzige Schiff, das hier gestrandet ist. Die MS Hunte am 28. Dezember 2001 in der Nähe von Pal 22 in Leko. Oder noch andere, die offensichtlich die Nordsee nicht überlebt haben. Flip Flop Art, ein extra Pavillon Ocean Soul Afrika. Flip the Flop, weil man hat festgestellt, Flipflops sind die meistgetragenen Schuhe der Welt. Damit sind sie natürlich auch am meisten im Müll. Und die Organisation aus Kenia sammelt die Teile aus dem Abfall und macht sie zu Kunst. Und die kann man hier wiederum ansehen. Die Kunst meine ich. 450.000 Upcycling. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Flipflops es geben muss, die irgendwie im Müll landen. Geschweige denn von denen, die vorher verkauft worden sind.
Wichtig bei den Flipflops, es geht um die Schuhe, die als Müll im Meer gelandet sind. Die Künstler aus Kenia haben wundervoll bunte Kunst daraus gemacht. Gemeinsam mit den Jutters von Texel hätten sie eins, meint Ben Herrmann.
Viel Plastikmüll, ja, das ist die Getijden, die früher bekam er viel Holz. Und jetzt viel Plastik. Dat is veel plastic die omwelt. Eigenlijk die strandjutters, dat waren die eerste recyclers van de Insel.
En zo blijft nur een leichtes Feeling in Sachen wilde Piraten. Flora is unbedingt een Besuch wert. Das Museum, das von weitem fast wie ein Abenteuerspielplatz ausschaut, liegt an der Hauptstraße zwischen den Burg und de Koch. Und es liefert noch so viel mehr.
Vertellen wel verhalen van Leute, die gestrandet zijn. Und was wir damit gemacht haben, kannst du auch lesen in Halle 2. Können die Leute gucken, was da allemaal passiert ist. Und die Erfahrung, als je zelf auf das Strand laufen und was das mit einem Menschen macht, das vertellen wir dann auch. Und auch über die Rettungen und Asylsuchers und so weiter. Maar auch über die Drugstransporte. Want jetzt ist die Strandjutterei ist de meiste. Omdat die strandvonder, dat is een hoofdpolitie op het strand, strandpolitie. En die laufen we liever niet tegen dat lijf. En die leuten die slaven 's nachts. En wie arbeidt dan als jutter zijn in die nacht?
Was fällt mir noch ein zu meinen Begegnungen? Richtig, viele Tesselaer sind irgendwann zu, aber anschließend nie wieder abgewandert. Das spricht auch für die Insel und ihre magische Anziehungskraft. Hank Slicker ist ein gutes Beispiel. Er kam vor mehr als 30 Jahren nach Texel. Er ist Nordholländer durch und durch, geboren auf dem Festland in der Region von Den Helder. Mit 27 entschloss er sich, auf die Insel zu gehen. Seine Berufe hatten immer etwas mit Verkaufen zu tun. Gleich, ob es Briefmarken bei der Post waren, Musik und CDs in einem Musikgeschäft oder seine lange Tätigkeit bei Texels Media. Er lebt Texel. Gleich, ob es um eine Produktmesse geht oder nur eine schlichte Tour für radbegeisterte Touristen oder Journalisten. Hank findet immer die richtige Idee und das passende Wort. So auch bei unserer Radtour zu den Geheimnissen der Insel. Hochalpine Stopps inklusive.
Ja, das ist ungefähr das höchste Punkt von dem hohen Berg, was wir jetzt besteigen. Zusammen ist es nicht so hoch natürlich, nur 15 Meter hoch. Da hinten kann man das Meer sehen. Ja, es sind ein bisschen Bäume dafür, aber das Meer, das Wattenmeer ist das. Und da warteten in die 17., 18. Jahrhundert meistens fast 100 Schiffe von die VOC auf gutes Wetter, um wegzufahren Richtung Südafrika. Die kauften dann verschiedene Sachen hier. Die reicheren Leute, die warteten hier, konnten dann gut sehen, ob es gut war mit den Schiffen. So haben sie ein schönes Wald gebaut hier. Und es ist das erste Wald von Texel. So, die Bäume, es gibt einige sehr alte Bäume hier in diesem Wald.
Er kennt seine Insel und er kennt ihre Geschichten. Diese erzählt er gar zu gerne. Je geheimnisvoller, desto besser.
Das sind die Sommeltjes. Und Sommeltjes, das waren Männchen. Früher gab es hier einen Grabhügel, nicht weit von hier. Und am Tag waren es Steine. Und wenn es voller Mann war, nachts, Steine lebten wieder. So, das waren kleine Männchen, die tanzten dann auf der Hügel. Und es ist ein Geheimnis. Ja, und ja, das war hier, bei der Wahl war es hier. Und darum haben wir hier die Sommeltjes. Aber ja, das ist speziell für Kinder.
Den Sommeltjes hat man im Örtchen De Waal ein Denkmal gesetzt. Da hat Hank einen Anlaufpunkt. Noch lieber mag er aber Geschichten, von denen man sagt, dass jemand gesagt habe, dass dies vor langer Zeit geschehen sei. Eine seiner Favoriten ist die Story vom Schweine- und Schlangenweg.
Und die hatten gesagt, ja, das ist mein Land. Nein, das ist mein Land. Und es war ein bisschen ein Streit zwischen den Bauern. Und dann hatten sie ein Schwein hier gesagt, wir haben ein Schwein. Machen sie einen Strick, ja. Da hinten, ein lange, sehr lang. Und dann, wo er wandert, dann kann man gleich sehen, wo die Grenze ist von das Land. So, er wanderte hier rund und rund und rund. Und darum ist es ein Schlangenweg geworden. Ja, rechts war von einem Bauer und die andere links auch. So, dann wusste sie, was mein Land und dein Land war. So wird es früher gemacht, eigentlich. Jetzt nicht mehr natürlich, aber ja. Das ist auch ein Geheimnis. Ja. Das ist lange Zeit zurück. Sie haben mir gesagt, 17. Jahrhundert ungefähr.
In den Poldern, dem neu gewonnenen Land, aber gibt es keine Schlangenwege mehr. Hier ist alles ziemlich genau abgezirkelt. Geschichten über Neu-Texel oder auch Ierland schüttelt er trotzdem gekonnt aus dem Ärmel.
Ierland, das andere Insel, das ist genannt nach den Eiern von den Möwen, das Gebiet. Die suchte man und die verkaufte man an die Bäckereien. In Amsterdam machte man Kuchen davon. Mhm. Ja. Und in 1835 haben wir hier einen 11 Kilometer langen Deich gebaut. Und sie haben auch hier noch einen Deich gebaut. Danach haben sie das hier ein Zurückgewinnungsgebiet gemacht. Mit ganz rechten Wegen. Alle sind 1 Kilometer lang und 1 Kilometer breit. Aber jetzt kann man hier das alte Land von Texel sehen. Mhm. Das ist, und hier ist das neue Land von Texel, ein Zurückgewinnungsgebiet. Mhm. Das sind Walen, das Wasser. Und darum haben wir auch De Waal, das ist das Dorf, was wir gerade besucht haben. Das ist auch Gleichname. Ja. Waar früher lag es auch ans Meer. Und jetzt ist es inmitten von der Insel natürlich.
Mit Hank auf dem Rad, also mit Viezen unterwegs zu sein, macht immer Spaß. Er kennt sich aus, er kann viel erzählen. Es ist immer unterhaltend. Was will Tourist mehr? sich inzwischen fragt, was es mit der Vergrößerung der Insel und mit der Einpolderung, sprich Landgewinnung, auf sich hat, schaut am besten auf eine Landkarte oder steigt auf in den Himmel über Texel. Die Details erkunden wir danach. Jetzt gibt es erstmal einen Rundflug. Mark ist einer von mehreren Piloten bei Texel Air, die ihre Maschinen am internationalen Airport stationiert hat. Wer Angst hat, dem sei gesagt, es geht alles sehr gemütlich zu und auch die ältesten Cessnas sind noch sehr gut in Schuss, meint Mark und wirft den Motor an.
Yeah, we depart in a northerly direction. And then we can go make a nice right turn towards Oudeschild, the havenstad of Texel. And then to the haven of Den Helder, the marine haven. And nice marine boats to the Zeehonden Island. And then Zurück via De Koog, the Slüften, and then Zurück.
The whole island, clockwise.
That's a nice half an hour.
Ganz so wie geplant sind wir dann wegen der Flugverhältnisse doch nicht geflogen. Nach dem Start ging es erstmal in Richtung Meer und dann nach Süden, also nicht mit, sondern gegen den Uhrzeiger. Gesehen haben wir trotzdem fast alles.
Ja, wir sind also entsprechend gestartet auf dem internationalen Flughafen von Texel. Und jetzt sind wir schon ein Stückchen auf dem Meer draußen, werden einen tollen Rundflug machen von ungefähr 30 Minuten, auf diese Art und Weise mal Texel von oben zu erleben. Im Moment geht es also am Strand entlang, das heißt, das ist die Westseite der Insel. In der Ferne liegt jetzt nun schon das Seebad De Koog und wir fliegen dann weiter wieder zurück über die Insel, über Oudeschild, den Hafen und dann geht es nach Den Helder und anschließend wieder zurück zum Flughafen, um mal so ein bisschen von oben zu gucken, wie es denn auf dieser Insel ausschaut und vor allen Dingen, wie die Eindeichgebiete aussehen. Mich persönlich würde das schon interessieren, ob es da halt landschaftliche Zwischenunterschiede gibt zwischen dem alten Texel und den vielen Poldern, die inzwischen lange zu Texel dazugehören. Wir sind unterwegs mit einer Cessna 172 XB, ein Pilot, drei Passagiere. Wir sind jetzt ungefähr in 1000 Fuß Höhe, das heißt rund 300 Meter hoch, um dann also auch einen wirklich guten Blick auf die Insel zu haben. Die Inselflüge, Rundflüge werden täglich angeboten vom Flughafen in Texel. Auf der Website kann man sich darüber entsprechend schlau machen. Wir haben den Link natürlich auf der Reiseradio-Website hinterlegt, da könnt ihr euch schlau machen und auch nach den aktuellen Preisen schauen.
Da direkt vor uns ist die Zeehonden Island. Die Zeehonden sitzen an der Westseite. Ich fliege über die Island und dann kannst du die Zeehonden an deiner rechten Seite sehen. Da ist der Helmut. Leitturm, auch eine Leitung da und der Hafen auf Den Helder. Und dann zurück nach Texel zu Oudeschild.
Wir fliegen inzwischen auf Den Helder zu. Links im Übergang zur Insel Texel sieht man im Moment auch die Fähre, beziehungsweise sogar beide Fähren, weil heute ist Wochenende und der Verkehr nimmt langsam zu und die Fähren fahren dann halbstündlich jeweils ab Texel oder auch ab Den Helder.
Der
Leuchtturm von Den Helder direkt unter uns auf der rechten Seite. Zwischendrin sehr viel Grünflächen wiederum durch Kanäle durchzogen. Krachten und dann die Stadt von Den Helder, die relativ groß ist, hätte ich gar nicht gedacht, und vor allen Dingen einen tollen Hafen hat. An dieser Stelle sei auch erwähnt, dass Den Helder als Hafen natürlich auch eine Militärbasis der niederländischen Marine ist. Und von dort aus kann man ein Stückchen an der Küste entlang sehen und unten am Horizont sieht man auch schon den Übergang zum Abschlussdeich.
Der Marina Hafen, ist der Marina Hafen hier rechts?
Das ist der Marina Hafen, den sieht man und wie gesagt weiter hinten geht es dann Richtung Abschlussdeich. Der Deich, der das Eiselmeer von der Nordsee abtrennt, das seit vielen, vielen Jahren und inzwischen auch besonders nachhaltig umgebaut wird. Direkt unter uns das Fährterminal, in dem man angestanden hat, wenn man nach Texel rüber will. Die fährt normalerweise stündlich bis 21.30 Uhr, die letzte Fähre von den Elder nach Texel. Dann ist erstmal Ruhe bis zum nächsten Morgen. Die Fähren sind gut genutzt, im Übrigen im Besitz vieler Kleingesellschafter. Das heißt, Texelaner haben die Hauptanteile an den Fähren der TESO-Fährlinie.
Zwei TESO-Boote, der Fähre ist von Texel nach Den Helder. Wir fahren nun mit zwei, um eine halbe Stunde.
Von oben lernt man dann die Insel auch ein bisschen besser kennen und kann sich auch besser orientieren. Das heißt, wenn man nur durch die Straßen fährt, ist das am Anfang ein bisschen verwirrend, aber hier von oben ist das problemlos. Wir sind jetzt wiederum über dem Hafen von Texel angekommen, biegen quasi rechts ab, um den Hafen von Oudeschils, dem einzigen immer noch in Betrieb befindenden Fischereihafen auf der Insel, noch einen Besuch von oben abzustatten. Wobei die Fischerei Zug um Zug auf Texel zurückgeht. Und es gibt inzwischen, glaube ich, nur noch drei oder vier Fischerboote. Das war mal eine Vielzahl dessen. Hier hat man auch einen guten Blick auf den Deich und kann ungefähr nachvollziehen, wie viel Arbeit es macht, Deiche zu erhalten. Dahinter eingepoltertes Gebiet, da sieht man oft an den Karrees der Landschaft, zwischendrin immer Kanäle und immer noch kleinen Windmühlen. Texel besteht aus nur einer einzigen Verwaltungsgemeinde, aber der Hauptort ist De Buhr. Und dort befinden wir uns jetzt gerade, schauen halb rechts nach unten, um den Hauptort der Insel zu betrachten. Und von dort aus geht es dann wieder Richtung Norden und dann sind wir letztendlich schon fast in Richtung Anflug auf den International Airport der Insel Texel. Und hier ist der super Blick auf den Hafen von Oudeschils.
Hier ist der Oosteren, kleiner Platz. Nur noch kleiner Platz ist hier Oosteren.
Ist die Fliegerei Hobby oder richtig Job?
Ja, beide. Mein Job, 5 Tage Woche, fliege ich hier auf Texel.
Nur Rundflüge oder auch andere Strecken?
Rundflug.
Wie alt ist diese Maschine?
Diese Maschine ist von 1973. Fliegt von Texel auf um 1979. Das ist der erste Flugzeug oder Rundflug hier auf Texel in 1979.
Aber funktioniert immer noch
prima? Ja, das ist prima.
Jetzt geht es langsam in den Landeanflug. In der Hauptstraße, jetzt muss man schon ein bisschen drosseln. Sieht auch die Scheinwerfer und Befeuerung von Texel. Im Moment haben wir natürlich Tageslicht, aber man sieht das schon. Kann eigentlich den Flughafen trotz der Graspiste kaum verpassen. Jetzt geht es noch über 2 Äcker weg und dann sind wir eigentlich schon fast wieder da. Und der Rundflug nähert sich dem Ende. So, und das war's dann. Einmal rund um die Insel.
Ja, 2 Startbahnen hier auf Texel. Das ist ein. Das ist die Bahn. Wir starten mit this one.
Ja.
Aber der Wind ist stark.
Klar, wenn der Wind von der Küste kommt.
Von der Küste hier. Und das ist nur die bessere Landungsbahn.
Warum heißt der Flughafen International Airport?
Menschen auf Deutschland kommen hier fliegen. Via de Waddeneilanden, als via Borkum, de Schelling en Ameland. Naar hier waren niet zoveel passagieren, dus geen passagierenvlughaven.
Also es gibt keine Linienflug?
Nein. Kleine Privé-Flugzeug.
Wichtig für all diejenigen, die gerne Fallschirm springen, auch das geht hier auf der Insel. Stehen halt viele Privatmaschinen tatsächlich hier. Und die Rundflugmaschinen, das sind eine ganze Menge. 3 stehen im Moment hier und wir gesellen uns als 4. Maschine jetzt dazu.
Good Dankeschön.
So. Wieder sicher auf dem Boden hat man viel gesehen und viel erlebt. Hier gibt's noch immer analoges Fliegen. Das macht auch viel mehr Spaß, meint Marc nach dem Aussteigen. Die Flugzeuge machen ordentlich Lärm, aber drinnen ist es vermutlich fast lauter, als wenn die kleinen Cessnas über einen hinwegfliegen. Gesehen haben wir die ganze Insel und die deutlich andere Landschaft in den eingepolderten Bereichen. Hier geht es, Henk hatte es schon erzählt, rechtwinklig durchzogen durch die vielen Abflusskanäle zu. Es gibt viel Landwirtschaft und zwischendrin sieht es aus wie eine Wiesenlandschaft. Dort, wo es naturnah zugeht, liegt unter anderem das Privatgelände der Stiftung de Marl. Im Zentrum Walenbürg wartet Dirt Hollmann auf uns. Er will uns das ursprüngliche Texel wieder näher bringen. Dirt kommt eigentlich aus Amsterdam, aber hat im letzten Jahr den Job als Betriebsleiter im Naturzentrum de Marl angenommen.
Das hier ist die Naturzentrum de Marl. Das gibt hier seit 4 Jahren. Neu gebaut. Das Naturgebiet hier heißt Walenbürg. Na, da haben Sie schon mit dem Fahrrad durchgefahren. Und Walenbürg ist das älteste Gebiet von Naturmonumenten. Naturmonumenten ist ein Naturschutzverein, das seit 1905 da ist. Und dies ist die erste Polder von Naturmonumenten. So, das ist ja ganz, ganz, ganz alt und schon seit langem ein Naturgebiet. Und wir haben gedacht, okay, das Gebiet ist so schön. Texel hat so viel Natur hier, dass wir machen ein Naturzentrum hier. So, das ist hier für alle Leute. Das gibt die Leute, die Vogelkuchen machen oder Familien, Kinder. Wir haben dann, werde ich euch gleich sehen lassen, eine Spielnatur draußen. Und das ist richtig ein Gebiet, wo man hingehen kann. Man kann da etwas beobachten, aber wir möchten auch gern, dass Leute etwas machen, dass die aktiv sind. Wir werden ein bisschen hier herumschauen und dann gehen wir ein bisschen das Gebiet hin. Ich möchte auch gerne die Harlekin sehen lassen. Das ist eine ganz spezielle Orchidee. Danach werden wir noch zum Utopia fahren. Da gibt es ein Tiny House von uns. Und das ist auch ein ganz schönes Gebiet. Möchte ich auch gerne sehen lassen, wenn es geht.
Jetzt wartet also Natur pur, die aber erstmal wieder hergestellt werden musste. Um das zu tun, muss man allerdings ein wenig auf die Geschichte der Insel eingehen, deren Fläche sich in den letzten 200 Jahren mehr als verdoppelt hat.
Das ist Texel, wie Sie es kennen. Aber ich möchte gern euch zurücknehmen zum 1820. Das ist nicht so lange her. So, das hier ist eine Karte von Texel von ja, nur 200 Jahre her. Eine ganze Menge Leute, die sagen, ah ja, alles soll Natur werden hier und da gibt es noch keinen Raum mehr für die Landwirtschaft und so. Aber wenn man diese Karte sieht, dann sieht man, dass das ganze Norden von Texel, das war ja vor 200 Jahren her noch Natur. Das ist wie ja, ein Naturgebiet mit Ebbe und Flut, mit Muschelbanken, mit Oysters, Millionen Vogel, Millionen. Das Norden von Texel, da gab es eine kleine Insel. Vielleicht haben Sie da schon mal etwas von gehört. Das heißt Eierland. Und das war ein Gebiet, da hat die Leute von der Südenzeit, haben die nach Norden gegangen und die haben da Eier gesucht. Eier von Möwen und so, und die haben die gegessen. So, das war ein ganz ökonomisches, gutes Ding. Und dann haben die, am Ende haben die hier die Däune gemacht. Das so, die Däune am Westen von Texel, das sind nicht natürliche Dünen. Aber die ist alle angelegt. Und nur auf einem Platz, der Slüfter, da haben sie immer mal Sand dahin gesteckt und gesteckt und gesteckt. Aber da hat es immer wieder durchgebrochen. So, deswegen ist das jetzt noch ein Gebiet, wo das Wasser in die Dünen geht.
Ein besonders schöner Platz, den ich beim nächsten Texel-Besuch unbedingt erkunden will. Wir jedoch stehen ja fast in der Mitte.
Wir sind jetzt hier inmitten der Insel. Wir nennen das grüne Herz von Texel, denn es ist ganz grün hier. Das werde ich auf die Karte euch sehen lassen. Und hier sieht man die Wasser, wie das in das Gebiet geht. Und das war früher salzes Wasser, was reinkommt. Und hier ist noch immer ein bisschen Salz. Brack heißt das auf Holländisch. Und deswegen ist das hier auch ein ganz spezielles Gebiet. Mit der Erde, die Bäume, die da runtergeht, ist noch immer, da kann man Schelpen suchen und alle Dinge finden, die es im Meer gab. Und hier kann man auch sehen, die Deich da, das ist wie ein Deich im Mittel des Insels. Aber das war früher, war das die See, das Meer begann da. So, das war ganz, ganz nah. Ich denke auch, dass das ein bisschen das Success von dieses Gebiet ist. Dass das ganz schon lange Zeit ein Naturgebiet gewesen ist, mit Ebbe und Fluss. Und deswegen, wenn das ein Naturgebiet geworden ist in 1909, gab es nicht so viele Jahre, wenn es wieder aufblühten geht. Und Das ist noch immer so, denn wir sorgen, dass das Wasser hoch ist, wir schützen die Natur, da kommen keine Leute rein, nur auf den Fahrradwegen und Laufwegen. Und deswegen ist, denke ich, das hier so besonders.
Die Landgewinnung hat Vor- wie Nachteile für die Natur. Das mussten auch die Niederländer als Einpolderungsweltmeister zur Kenntnis nehmen. Das Land bringt Platz für Menschen, schränkt aber vieles andere auch ein.
Ja, es gibt natürlich Ideen, wenn man das Wattenmeer, will man Windmolens darauf bringen oder man will da neues Land machen. Wir haben natürlich in Holland eine Geschichte mit dem IJsselmeer. Das war früher ein See, ein Meer. Jetzt ist das, ja, die Hälfte davon ist Land jetzt. Das war schrecklich für die Natur. Alle Tiere, die im IJsselmeer gegeben haben, die sind alle, bijna alles ist da doodgegaan. Denn es gibt da Dolfinen, ganz große Fische, Aalen. Wenn die Afsluitdijks gegeben hat, dann hatte man dann nicht über nachgedacht, was die Erfolgen für die Natur gewesen wären. Ich denke, jetzt ist das anderes. Jetzt gibt es auch eine Naturlobby bei der Politik und so. Aber ich denke, noch immer ist es so, dass Ökonomie ist Nummer eins und Natur ist Nummer zwei oder 8 oder 9.
Und genau hier kommt die Stiftung Naturzentrum ins Spiel. Das Land, das sie schützen, haben sie selber gekauft. Dementsprechend können die Naturschützer viel mehr praktisch umsetzen. Das, was wir machen, solltet ihr aber selber sehen, sagt Dürt.
So, wollen wir draußen gehen? Ja, wir sind inmitten der Insel. Wir nennen das das grüne Herz von Texel. Denn wenn Sie die Karten umdrehen würden, dann ist es eine Herzform. Und es ist das mitten in der Insel. Und von hier können Sie ja, zum alle Naturgebieten gehen. Zum Utopia, zu De Bol, zu Dijksmanshuizen, zu alle schönen Gebieten an den Inseln. Da gibt es auch freiwillige Förster von uns, die informieren die Besucher, die da kommen, die da hinfahren. Und das ist ein ganz schönes Gebiet, wenn man gut sehen kann, dass hier rechts ist Landwirtschaftsland und hier ist Naturgebiet. Und das ist neue Natur. Das ist nur 15 Jahre her haben wir das gemacht. Und hier kann man auch ein bisschen sehen, wie das ganze Insel früher ausgesehen hatte, die Schorren. Das ist hier.
Das Hauptproblem der Stiftung in Sachen Engagement und Vermittlung sei, dass die wiederhergestellte Natur so schrecklich unspektakulär sei.
Hier kann man gut sehen, wenn man hier nach das Land guckt, dann sieht das ein bisschen normal aus. Aber es gibt hier manche Kräuter, manche Sorten Gras. Es gibt Nesten hier im Gebiet. So, wenn man hier guckt, das ist Holland vor 200 Jahren her. Ganz Holland, alle Polders, alles sah wie so aus, denke ich. Und das ist für uns ist das manchmal eine Aufgabe, denn Leute, die hier ins Gebiet kommen, die denken, ja, Gras, Fluitenkruid, das gibt so ein paar Pflanzen und so. So für uns ist das manchmal schwierig, um die normale Leute, die nicht da viel von wissen, um die zu erzählen, warum das so wichtig ist, dass es hier so ist, wie es ist. Manche Vogel, wie die Grütto, wie die Wiesenvogel, die haben ein bisschen hohes Gras nötig. Die haben Wasser nötig, denn dann kommen die Insekten darauf an. Und wenn die Eier ausgebrütet werden von die Vogel, die kleinen Vögelchen, die kommen aus dem Ei. Und die müssen gleich für sich selbst sorgen. Es gibt kein Milch oder sowas bei den Vogeln. So die müssen, das heißt Nestflieder, ich weiß nicht, ob das auch das Wort in Deutsch ist, Nestflieder. Und die kommen, oh, ja, das haben wir auch. die kommen aus dem Ei und die müssen gleich Mücken, Fliegen, Insekten fangen, um zum Essen. Sonst überleben die das nicht. Wenn man am Meer kommt, oder die Taunen oder im Wald oder sowas, dann denkt man, ja, das ist richtige Natur. Aber das hier ist ganz wichtig. Aber es sieht nicht so aus wie für manche Leute, wie Natur. Denn ich würde euch gleich eine Orchidee zeigen, die Harlekin auf Holländisch. Und die wächst eigentlich nur hier auf, ja, vielleicht am zwei andere Watteninseln. Aber die ist ganz besonders hier, die ist nur hier. Und das ist, weil das ist hier fruchtig, die werden nicht zerstört und so. Und auch im Herbst, da gibt es hier eine ganz besondere Pilzen, der Inktfischschwamm, das ist wie ein Oktopus, sieht er heraus. Und der wächst nur hier. Diese Dinge probieren wir zu gebrauchen, um Leute zu erzählen, weil das hier so wichtig und besonderes ist.
Keine leichte Aufgabe. Die Einheimischen sind inzwischen sehr davon überzeugt. Und auch Touristen und Gäste könnten es sein, nach Information und Überzeugung. Da kommt unser Leitspruch vom Anfang wieder zur Geltung.
Und wir sagen immer, was man bewundert, das kann man schützen. Was je bewundert, kun je beschermen. Ja. Auf Holländisch. Ja. Ja.
Um zu beschützen, muss man aber erst einmal wissen, worum es geht. Dafür ist das Naturzentrum Walenburg genau richtig. Besuch gehört zwingend auf die Bucketlist. Vogelbeobachter werden sich eher in Richtung Deich und Wattenmeer bewegen, denn dort wartet eben jener Deich, neben dem Küstenschutz auch ein Paradies für Lämmer und Schafe wegen des Grasbewuchses am Deich und für Radelnde und Vogelfreunde wegen des Wegs auf dem Deich.
Ja, das ist ein ganz schöner Paradies. Und wir nennen das hier vom Leuchtturm da, zum ganzen Süden, zum Fährhafen, das nennen wir die Vogelboulevard. So, und das ist die größte Vogelboulevard von ganz Europa, haben Leute mich gesagt.
Ach ja, ist schon ganz schön hier. Und wenn der geneigte Urlauber fragt, was denn so neben der vielen Natur den Genuss von Texel ausmacht, kann ihm geholfen werden. Denn jetzt geht es um Genuss. Gehört ja beim Urlaub bitte sehr auch dazu. In den Pals, also den Strandpavillons, könnt ihr ganz unterschiedliche Spezialitäten entdecken. Restaurants gibt es in allen Orten und in allen Klassen. Heißt, von Kibbeling mit Patat, also gebackenem Kabeljau mit Fritten, bis zur Sterneküche geht ganz viel. Besonders gut frühstücken kann man im Restaurant des Smulpot in den Birch. Gehobene Küche wartet zum Beispiel im Restaurant Oranjeret Vogelhuis in De Koch. Wer sich was Ausgefallenes vornimmt, kann in einer Gruppe von 2 bis maximal 8 Personen unter Anleitung in einem Kochworkshop die feine regionale Küche selber zubereiten. Die Adresse dafür ist die Pastorie de Waal im Örtchen de Waal. Empfiehlt sich für Gruppen, Familien und so weiter und macht viel Spaß.
Was wir tun hier in Pastorie de Waal, außer dem Bed and Breakfast, wir haben einen Catering-Betrieb, der macht besonders Privatdiners für Leute auf der Insel, sowohl Einwohner als Leute, die am Ferien hier sind. Meistens Luxusdiners. Und nebenan haben wir auch Kochworkshops. Und was wir jetzt in die kommenden Stunden tun, ist ein kleiner Workshop mit Produkten von der Insel. So, sie haben einen kleinen Probe von was wir tun hier.
Verbunden mit einer großen Probe der eigenen Kochfähigkeit. Wessel Hollmann und Annette van den Elsen betreiben Partyservice und Kochworkshops im ehemaligen Pfarrhaus von de Waal. Hier haben wir genau das Richtige gefunden, sagt Wessel und erzählt die Vorgeschichte.
Vor fast 9 Jahren meine Frau und ich uns entscheiden, um dann schlussendlich nach der Insel umzuziehen. Wir lebten damals in Amsterdam und wir möchten gern etwas in einer natürlicher Gegend leben, wo mehr Zeit für die Kinder, die Familien und auch die Arbeiten alles zusammenstecken in einem Haus. Das war das Idee. Und dann hatten wir dieses alte Pfarrhaus gefunden. Das älteste Teil ist von 1650. Und da setzen wir gerade jetzt. In 1850 hatten sie entschieden, einen Teil dazu zu bauen. Und das von den Fliesen ab bis an die Vorseite, das ist aus 1850. Und dann an die Hinterseite haben wir auch noch ein kleines Bed and Breakfast, nur ein Zimmer mit einem Bettkasten für kleine Kinder. Diese Anbauten ist von 1910.
Und genau hier sitzen wir jetzt um einen ovalen Esstisch und lassen uns erklären, was es heute Abend geben soll, sofern wir es denn unfallfrei zubereiten. Und das klingt erst einmal anspruchsvoll, nachdem uns Wessel erzählt hat, was wir denn kochen sollen.
Auf der Insel gibt es viele kleine Produzenten, die schöne Sachen machen. Und ein Teil davon kommt in ein kleines Drei-Gangen-Menü. Einige Sachen habe ich schon vorbereitet, sodass wir zeitmäßig nicht so lange zu arbeiten sein.
Vielen Dank.
Aber trotzdem wäre es schön, wenn Sie einige Sachen selbst erfahren. Wir fangen an mit einem Krabben-Panna Cotta. Panna Cotta kennen die meisten Leute als einen Nachtisch, aber Rahm ist ein sehr guter Träger vom Geschmack. Dann wird es serviert mit einem Algensalat von getrockneten Algen und Herzmuscheln. Das nächste, ein Lammsteak mit Cranberry Pot Sauce. Das ist ein einfacher Rezept. Das ist nur der Steak anbraten und auf sehr niedrige Temperatur garen im Ofen. Und die Sauce ist etwas Arbeit. Die übrigen Sachen habe ich schon vorbereitet. Ja, die gepuffte Süßkartoffel wird serviert mit einem Kaviar von Mostert. Selbstverständlich, sie kommen in der richtigen Saison für die Tessoser Spergel. Und die Spergel, die grünen, ja fast 500 Meter von hier. Das ist, und dann als Nachtisch habe ich Meringue mit Sanddornchili. Sanddorn ist etwas ein besonderes kleines Früchte, die in den Dünen wächst und hat sehr viel Vitamin C da drin und ein sehr besonderes Geschmack. So, das wollte ich Sie gern proben lassen.
Sechs teilnehmende, fünf Frauen. Ich bin der einzige Mann und erste Erfahrung. Keine der Kolleginnen will das Hauptgericht übernehmen. Okay, ich füge mich ins Schicksal, setze auf professionelle Hilfe und los geht's.
Ah, das ist lecker.
Lecker?
Ja. Ja, ja. Hast du bei denen schon den ganzen Lärm aufgenommen?
Was kommt das jetzt? Kommt das jetzt?
Sind es die Algen?
Ja.
Aha. Roter Pfeffer, Algen.
Oh nee, das kommt noch nicht daraus.
Klingt spannend. Eigentlich sollte ich jetzt erstmal Zwiebeln hacken. So, jetzt muss ich mal meine eigenen Sachen machen. Hier lacht die Pfanne und brät an. Und hier reduziere ich eine Soße, soll eine Portweinsoße werden. Dann muss man mindestens um die Hälfte reduziert werden. Na gut, ist die Frage, wann ich da umdrehen muss, aber das wird sich dann rausstellen. Bis es merklich dicker wird.
Ah, da, an.
Nur dein.
Ja, ich glaube, du warst auf 8. Okay, ich hätte einfach nur runterreguliert.
So. Ja, das sind diese ganzen modernen Hilfsmittel. Ich habe auch noch nie mit einem Induktionsherd zu tun gehabt. So, das ist die Soße, die langsam reduziert. Portwein, Honig, Balsamico. Kalte Butter kommt auch noch rein. Das wird der. Das gibt Sanddorngelee.
Das ist das Sanddorngelee. Da haben wir in den Sanddorn-Sirup Agar-Agar reingetan. Kalt verrührt und aufkochen lassen. Und jetzt muss es wieder abkühlen.
Ja, aber sieht doch. Eine glatte Ebene. Handwerker würde jetzt sagen, das ist ein 1A-Estrich oder so.
Nee,
völlig glatt. Super. Ich habe es ja jetzt nur angebraten. Das muss jetzt erstmal bis zum Garpunkt.
Und wenn es
im Backofen und dann raus. Und dann darf ich erst die Soße fertig machen.
Und ja, das war auf einen Moment war es so, dass ein Freund von mir hat gefragt, ob ich für Relation, wo Freunde von ihnen kochen konnte, und das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das professionell an meinem Beruf davon gemacht habe.
Was haben Sie denn von Haus aus gelernt?
Ich war im Kunstakademie und ich habe fast 10 Jahre als Künstler gearbeitet. Und das war erfolgreich, aber nicht so erfolgreich. Und das immer allein arbeiten im Studio. Und das Schöne mit Essen ist, dass man eigentlich sofort Feedback bekommt, wenn Leute essen. Und das ist auch kein, wie sagt man das, Vorkenntnis notwendig ist.
Aber es gehört ja trotzdem unheimlich viel Handwerk dazu. Woher wusstest du das?
Ja, das ist am meisten Erfahrung. Man muss eigentlich immer anfangen mit das, dass es langste Zeit nimmt. Und dann auch vorausdenken. Kochen ist eigentlich Logistik. Das ist etwas, was man nur lernen kann bei Erfahrung.
Wenn ich jetzt beispielsweise mit Freunden hier Urlaub mache, wir könnten uns ja hier anmelden und sagen, wir wollen eine Kochsession machen.
Zwei Möglichkeiten. Entweder können Sie hier für einen Kochworkshop ein Buchung machen, oder dass Sie ein Buchung machen für, dann komme ich als Koch zu Hause, dann bereite ich alles in unsere Küche vor. Und dann gehe ich mit alle Sachen in einem Box nach Sie zu. Ich nehme das Geschirr mit, Gläser, wenn Sie Wein kaufen, und dann haben Sie einen ganz versorgten Abend, und am Ende nehme ich all das Geschirr wieder schmutzig mit, und dann das Einzige, was Sie tun müssen, ist genießen und nach hinten lehnen.
Danke für die Information. Ich muss, glaube ich, nach meinem Fleisch gucken, ob die Temperatur erreicht ist.
Die Details erspare ich euch, aber wir waren ziemlich stolz auf uns, denn das komplette Menü war vom Feinsten und selber gekocht. Ja, ich weiß, mit professioneller Hilfe. Jedenfalls sind wir ziemlich zufrieden und sehr satt in unser Hotel zurückgefahren. Eine erholsame Nacht, am nächsten Morgen ein großes Kopje Kaffee und der Gang durch die Dünen an den Strand von Le Coch. Die Sonne scheint, der Himmel ist sehr blau mit einigen weißen Wolken, die sich dank des Winds sehr schnell bewegen. Jetzt ein Strandspaziergang? Och, wie langweilig. Nee, wenn schon Bewegung, dann Yoga. Am Strand, direkt neben Paar 19 und der örtlichen Surfschule mit Eva van der Vaart.
Good morning, my name is Eva for the beach yoga today. We just have the vinyasa flow and we will start with a warming up and then we will get more into the flow and at the end is a cooling down. We will stay a little longer in the pose. And at the end it's called Savasana, the final relaxation
pose. Relaxation Pose habe ich verstanden. Das mit dem Flow der Bewegung ist dann für den blutigen Yoga-Line doch mehr als eine Voraussetzung. Eva ist jung, ich, sagen wir es nett, ein wenig älter. Und ganz ehrlich, noch nie hatte ich während dieser Stunde Strand-Yoga das Gefühl, so alt zu sein. So unbeweglich, so steif. Schön war die frische Luft, schön waren die Erholungspausen auf dem Strandhandtuch, auf dem Rücken liegen und in den Himmel schauen und den Wolken von rechts nach links im Blickfeld folgen. Eva muss es mitgekriegt haben, tröstete mich ein wenig und riet mir aber trotzdem, dabei zu bleiben. Es sei einfach wichtig, den Körper zu bewegen. Es müsse ja nicht gleich eine ganze Stunde sein. Und in eine Yoga-Klasse einzutreten wäre auch gut. Je mehr man übe, desto beweglicher werde man auch wieder.
It's always good to move the body. If it's just walking or stretching, it doesn't need to have an hour, but if you're just stretching the body for, maybe if you wake up for 5 to 10 minutes, it's already a good start.
And joining a class, of course, it will help you. The more you practice, the more you get like stretched and flexible.
Thank you, Eva, and namaste.
Namaste. Thank you so much as well.
Das Strand-Yoga gibt es in der Saison mehrmals die Woche, mal morgens, mal abends, wie es beliebt. Und wer sich schon etwas auskennt, ist bei Eva in besten Händen. Schlag in den Sand, denkt man erstmal nach der vergeigten Yoga-Session. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Alternativen. Ein Wohlfühlprogramm wartet. Ah, Wellness entfährt es mir. Nein, auf Tessel natürlich Wohlness. Wohlfühlen mit Wolle? Na, stricken kann es ja nicht sein. Na dann. Ort des Geschehens, ein wundervolles Hotel mit 5 Sternen auf dem direkten Weg Richtung Koksdorp im Inselnorden. Das Boutique-Hotel Tessel wartet und seine Chefin Marianne. Das Hotel ist wunderschön, die Rezeption lässt Wellness vom Feinsten erwarten. Und Marianne Langefeld von Herwarden ist, glaube ich, eine ganz echte Tesseler. Deshalb auch die Idee mit der Wolle. Aber was geschieht mit der Wolle und was mit mir? Erstmal entspannen, meint Marianne, und zur tiefen Einstimmung eine Hydromassage. Du musst dich dafür nicht mal entkleiden.
Hydromassagebett ist eigentlich so ein Wasserbett. Unter dieses Matrasse ist eigentlich so Wasserstrahlen und das massiert das ganze Kopf an die Hinterseite. Und das kann man selbst einstellen, wie stark man das möchte. Man jetzt allein die Beine oder die Rücke oder die Neck. Es ist eine ganz entspannende Massage und wir kombinieren das mit Lichttherapie, mit Rotlicht. Das ist gut für Kollagen, für das Gesicht und ja, das stimuliert ein neues Kollagen. Und wir machen Musik und Swell dazu. So ein ganz entspannender Massage von 20 Minuten und dann sind Sie wieder neu.
Ach, das war schon mal herrlich. Und jetzt Wolle. Oder was?
Wellness, das war eigentlich so eine Packing in Schafwolle. Sie werden ganz eingepackt in die Schafwolle und das Fett ist noch darin und das ist sehr angenehm für das Kopf. Und die Wolle ist natürlich ein spezielles Produkt hier auf der Insel. Eigentlich ist es so einfach. Man wird eingepackt und dann kommt man in eine kleine Krippe zu liegen, ganz entspannt. Dann fangen Sie noch eine kleine Hand- und Fußmassage und dann sind Sie ungefähr 45 Minuten in die Wolle und dann wird die Haut ganz soft und auch die Lichtarmstemperatur wird ein bisschen warmer, so die Muskeln entspannen und so ist es eine ganz entspannende Behandlung. Und dann nach einer Stunde ungefähr, dann werden Sie wieder aus die Wolle genommen und dann sind Sie ganz entspannt.
Meine Gefühle habe ich ja schon im Tessel Schafe Podcast geschildert. Eingepackt in Wolle nimmt man das Lanolinfett in die Haut auf. Es wird so wunderbar warm und ich werde so wunderbar schläfrig. Zum Aufwachen dann noch ein Tee, auswickeln und neugeboren, auf einen Kaffee verkehrt, also mehr Milch als Kaffee, an die Hotelbar. Das Haus hat seine 5 Sternchen völlig zurecht. Das Wellnessparadies besitzt auch noch ein Hallenbad, eine Sauna, einen Gym und natürlich viel Platz, um sich zwischendurch zu entspannen. Die Frage, die heute Morgen aufkam, was man eigentlich hier im Winter machen soll, kann ich jetzt vorbehaltlos beantworten.
Hier sitzen und mich entspannen.
Das ist in der Tat Genuss pur. Das hauseigene Restaurant trägt zusätzlich zum kulinarischen Wohlbefinden bei. Der Werbeclaim, wo Zeit keine Rolle spielt, trifft es schon ziemlich gut. Und außerdem ein Luxus, der nicht völlig unbezahlbar ist. Wo Zeit keine Rolle spielt, das wäre auch ein gutes Motto für unsere letzte Begegnung. Es ist der Besuch bei Nick Wellborn und seiner Partnerin Kerstin Edelmann in der Eilandgalerie der Inselgalerie. Nachdem ich mit Kerstin erstmal geklärt hatte, dass wir nicht um Ecke 19 oder 21 verwandt sind, konnten wir die Galerie, die Kunst und auch das Gebäude, ehemals altes Schulhaus, auf uns wirken lassen. Die Galerie ist gut auffindbar. Direkt an der Hauptstraße in Richtung Koksdorp steht ein Haus mit einer ziemlich großen Osterinsel-Skulptur im Vorgarten. Hier ist mal richtig.
Wir sind in einer Schule von 1912. Das Gebäude wurde bis 1975 genutzt als Schule, dann 3 Jahre leer. Und seit 1978 ist Maler Nick Wellborn hier zugange, hat das Gebäude selber restauriert. Nick ist Kunstmaler. An erster Stelle ging es um das schöne große Atelier mit perfektem Licht und dann den Ausstellungsraum, das ist dieser Raum, wo wir jetzt sind. 1994 kam ich dazu und dann haben wir auch noch den Garten dazu ausgebaut, den Skulpturengarten, wo meine keramischen Objekte zu sehen sind. Alles, was hier hängt und steht, ist vor Ort gemacht. Ich mache alle Arbeiten aus Ton hier, mit Spezialität Spiralformen, Urform von Lebensenergie. Am Anfang war die Spirale, kann man sagen. Nick hat verschiedene Themen auch, also hier so das ganz Elementare. Als Landschaftsmaler sind die Bilder im Laufe der Jahre immer abstrakter geworden. Er hat auch in seinem Leben eine Traumreise gemacht auf die Osterinsel und das hat ihn auch nicht mehr losgelassen. Das sind ganz andere Arbeiten.
Das sehen Sie, habe ich schon überlegt vor der Tür, oder?
Ja. Ja. Und auch noch Schottland, eigentlich 3 Themen. Schottland, urwüchsige Felsen, das ist hier auf der Galerie in dem anderen Raum dann, Osterinsel und ganz elementare Landschaften.
Es ist eigentlich immer ein Kampf zwischen Horizontalkräfte und vertikale Kräfte. Das Horizontale von Holland und Texel und die Felsenkraft, das vertikale Kraft und auch.
Von Texel auf die Osterinseln, das macht man auch nicht alle Tage.
Die großen Skulpturen waren eigentlich für mich noch nicht so interessant. Ich fand die Welt selber, die kleine Welt, es ist eine Insel so groß wie Texel, aber es ist Felsenboden, es ist ein Vulkan, 3 Vulkane sind es, Quadratmeter gleich an Texel, aber die Kraft von der Insel selber, das fand ich das Wichtigste da und die Geistwelt und die versteckte Welt unten. Und die Geschichte von den Langohren und die Kurzohren, die, obwohl man sagt, jetzt, das stimmt nicht, ich dachte, ich mache meine eigene Aku-Aku-Geschichte.
Ja. Und so malt er und werkelt am Haus und im Garten oder im dazugehörigen Schulmuseum. Die abstrakten Landschaftsbilder ziehen mich magisch an. Und Nick sagt, er habe eine klare Vorstellung und einen Anspruch. Er liebe das Arbeiten, aber verbiegen lasse er sich nicht.
Man muss Leute haben, die was wollen, dass wir leben können.
Aber ohne sich zu verbiegen.
Nee, das mache ich nicht. Ich male keinen Leuchtturm oder Fischerkotter oder so, solche Dinge in Auftrag. Ich kann auch in Auftrag arbeiten, aber dann habe ich eine Mappe mit all meinen Skizzen. Ich bin auch kein Plein-Air-Maler. Ich male nie draußen, immer hier im Atelier, aber von meinen eigenen Skizzen. Und dann, wenn ich mit Leuten durchgehe und sage, das finde ich schön, und dann wisse ich ein bisschen die Richtung. Und dann mache ich ein Bild, ziehe ein Foto und sage, es klappt oder es klappt nicht.
Auch er lebt nun seit Jahrzehnten auf der Insel und hat es offensichtlich nicht bereut. Welche Beziehung hat er zu Texel?
Ich wohne mein ganzes Leben schon hier. Ich war 8, dann kam ich mit der Familie von den Helder auf Texel. Und Texel ist unsere... Ja, da wohne ich, da lebe ich. Es ist eine gute Basis hier, gut gesund leben, gute frische Luft und genügend Besucher und interessante Leute, die uns besuchen. Naja, das ist mein Leben.
Und das genießen Kerstin und Nick. Sie arbeiten, sie pflegen und gestalten ihren wundervollen Garten und freuen sich, wenn Besuch kommt.
Wir fühlen uns reich zusammen, dass wir es schaffen. Ja, das ist unsere eigene Welt. Ja, das ist doch schön. Ja. Wir haben kein Geld für große Ferien, aber wir leben hier glücklich. Ja.
Glücklich sein als höchste Stufe des Lebens klingt gut. Ich habe das Gefühl, in diesen wenigen Tagen ziemlich vielen glücklichen Menschen begegnet zu sein. Und wie sagt doch mein völlig inoffizielles Lexikon des Reisens, wenn die Menschen deines Ziels glücklich sind, kannst du das dort auch sein. Vielleicht ist dies ein offenes Geheimnis der westfriesischen Insel Texel oder auch Texel. Glück kommt in vielen Varianten. Diese Insel gehört für mich dazu. Danke fürs Zuhören. Bitte abonniert doch Reiseradio-Website wegen der Fotos und Zusatzinfos und natürlich unseren Podcast auf einem der vielen Kanäle, wo das Reiseradio präsent ist. Von Spotify über Google, Apple, Amazon, Radio.de und einigen mehr. Bedankt and tot ziens.